Es freut mich, dass wir unser Studium über die Erziehung in der Endzeit fortsetzen können und wir haben heute das Thema der Christ und die Arbeitswelt. Wir haben gesehen, dass wir als Menschen ein Ziel erreichen müssen in unserer Charakterentwicklung, nämlich wir müssen in die völlige Wahrheit kommen. Das führt zu einem völligen Vertrauen in unseren Schöpfer und Erlöser. Dafür hat Gott uns zur Verfügung gestellt, den Heiligen Geist als Lehrer, das Gesetz als den Maßstab und die Lehrbücher, die Natur und die Heilige Schrift. Und das Ziel ist es, die Vollkommenheit zu erreichen. Dafür muss uns Gott helfen mit Krisen, mit Schwierigkeiten, mit Konflikten, mit Anfeindung, mit Katastrophen oder Krankheit oder Tod, was auch immer kommt, in unser Leben. Gott muss etwas tun, damit wir in die Gerade kommen und das völlige Vertrauen zu ihm erlernen. So dass dann, wenn in Kürze wir auftreten müssen und das Werk tun müssen, zu dem wir gerufen sind, dass wir dann fertig sind. Weil nur wenn wir die Vollkommenheit erreicht haben, können wir unsere Diplomarbeit geben, nur dann können wir den lauten Ruf oder die ganze Welt erleuchten mit der schönen Botschaft des Gottes der Liebe, der Offenbarung seines Wesens. Nur dann können wir völlig scheinen in dieser Welt und unseren Zweck erfüllen. Und wenn dann jeder Mensch seine Entscheidung getroffen hat, dann kommt die Nacht, in der niemand wirken kann, dann werden wir versiegelt, so wie Daniel in der Löwengrube, und werden ausharren bis ans Ende, bis Jesus kommt und er dann uns heimführt in das Eden, das er vorbereitet hat für uns, und in die Schule, die uns weiterführen wird nach dem, was wir alles hier auf dieser Erde gelernt haben. So, in Johannes 5, 17 bis 20 sagt Jesus, nachdem ihm der Vorwurf gemacht wurde, dass er am Sabbat diesen Menschen geheilt hatte, der schon 38 Jahre krank dalag, antwortete er denen, die ihm den Vorwurf machen und sagt, mein Vater wirkt bisher. Das heißt, mein Vater arbeitet bisher und ich arbeite auch. Darum trachteten ihn die Juden viel mehr nach, dass ihn töteten, dass er nicht allein den Sabbat brach. In ihren Augen war das Brechen des Sabbats. Dabei war es die Erfüllung des Sabbats, was Jesus gemacht hat. Er hat den Mann befreit aus der Sklaverei, in der er 38 Jahre lag. Dafür ist der Sabbat da. Aber das werden wir in der nächsten Betrachtung mehr besprechen. Sondern sagte auch, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Nun, wenn Gott der Vater ist, wenn ich mich nach dem Vater richte, dann bin ich automatisch das Kind des Vaters. Und sie interpretieren hier, das heißt, wenn du ein Kind des Vaters bist, dann bist du eins mit dem Vater. Du bist nicht Gott gleich, aber du bist eins mit dem Vater. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, sage es euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Der Vater aber hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. So, wir müssen uns eine grundsätzliche Frage stellen nach dem Zweck der Schöpfung, nach dem Zweck dessen, warum ist etwas geschaffen worden. Und Jesus sagt hier, ich bin gekommen, dass ich so wie mein Vater wirkt, auch wirke. Ich bin zum Arbeiten da. Und die Arbeit, die befreiend ist, ist eine Sabbatarbeit. Sie führt den Menschen heraus aus der Not. So, es geht um Arbeiten. Arbeit ist das, was Gott gesagt hat, Sinn macht. Deshalb, wenn wir das Gesetz dieses Universums verstehen und wissen, dass Gott alles gemacht hat, dass es etwas tut. Das heißt, das Grundgesetz sagt, nichts kann aus sich selbst existieren und funktionieren. Und Jesus sagt, ich kann aus mir selbst nichts tun. Was ich den Vater sehe, dass er tut, tue ich auch. Das heißt, er guckt sich am Eingang den Vater an. Er nimmt vom Vater, das ist die Ursache seines Handelns, ist sein Vater. Aber dann tut er es ja nicht für sich. Er hat nicht den elenden Lahmen, der da lag, für sich geheilt, sondern für seinen Vater. Deshalb kann er sagen, der Vater hat mir die Werke gegeben, dass ich sie tue. So, in diesem Universum, in der ganzen Schöpfung, ist jedes Element gemacht worden, um etwas zu tun. Und das Ganze sollte und funktioniert so, dass Gott ist der Geist, er ist der Anfang aller dieser Kanäle und auch natürlich das Ende davon. Er spricht sein Wort und das macht dann, indem jedes Element es umsetzt, führt das zu einem ständigen Wachstum, zu einer ständigen Vermehrung. Und wenn es zurückkommt zu Gott, hat es sich vermehrt, verdreifacht und so weiter. Und somit schließt sich der Kreislauf und beginnt dann erneut. Und so funktioniert dieses Universum an der Basis. Und bei der ganzen Aktion muss Gott alle Funktionen aktiv erhalten. Deshalb sagt Jesus, mein Vater arbeitet. Er wirkt, er tut was auch am Sabbat, weil er muss diese Sachen erhalten. Ohne Gottes aktive Kraft, das alles erhält, könnte nichts, könnte kein einziger Kanal seine Funktion erfüllen. Jetzt kommen wir ein bisschen näher zu der Frage, warum wurde der Mensch geschaffen? Gott macht die Erde, wie wir sehen, und tut sie in ein System hinein, wir nennen das das Sonnensystem, und jetzt ist er am Ende der Schöpfung sozusagen angelangt und sagt, wir sollen Menschen machen. Zu welchem Zweck wurde er gemacht? Und das ist erstaunlich, dass die meisten dadurch, dass sie nicht kennen den Zweck, warum etwas geschaffen wurde, weil sie das Gesetz nicht kennen, kommen sie in eine große Not. Und verstehen dann auch Gott nicht. Nun, der Mensch wurde gemacht, um das Bindeglied zu sein zwischen Erde und Gott, zwischen diesem Sonnensystem und Gott. Er war notwendig, er wurde gebraucht, damit er die Erde und ihr Sonnensystem mit Gott verbindet. Das heißt, er war der Anfang des Kreislaufs für unseren Planeten, für unser Sonnensystem. Und durch ihn sollten alle Dinge versorgt werden und dann würde es wieder zurück zu Gott gehen und dort ankommen. So, der Mensch sollte das wichtigste Bindeglied sein, das Notwendigste, weil sonst könnte das ganze System, was Gott gemacht hat, nicht funktionieren. So, der Mensch wurde deshalb im Bilde Gottes gemacht und wurde ausgestattet und gesagt, er ist der Herrscher, weil er war der, der alles mit Gott verband. So schauen wir uns das nochmal an. Der Mensch, der Zweck und Grund seiner Schöpfung ist das notwendige Bindungsglied zu Gott für die ganze Erde. Ihm wurde die Erhaltung aller Funktionen der Erde in die Hand gelegt, das heißt herrschen. Alles lag in seiner Hand. Deshalb, als der Mensch sich von Gott trennte, haben wir jetzt das, sehen wir, wohin das geführt hat. Weil nichts, was Gott geschaffen hatte, hatte er vom Menschen nicht abhängig gemacht. Das heißt, alles wurde vom Menschen abhängig gemacht, weil er war das Bindeglied. Er war der wichtigste Posten in der ganzen Schöpfung, um das ganze System in seiner Funktion zu erhalten. Der Mensch selbst war aber dadurch ausgestattet, deshalb wurde er dem Bilde Gottes gemacht, zur Selbststeuerung, zur Moral. Er konnte also selbst Dinge ergründen und sagen, aha, wie soll ich das machen? Und er war ausgestattet mit Verantwortung. Er konnte also diese Verantwortung tragen, weil er hatte eine Denkfähigkeit, er hatte eine Überlegungsfähigkeit, er konnte Einsicht erholen, er war also fähig gemacht worden zu all diesen Dingen. Was er nur nicht hatte, war, er hatte keine Mittel in sich selbst, um das Werk, wozu er gemacht wurde, zu erfüllen. Deshalb war er ja das Bindeglied und wurde an Gott gebunden, von dem nahm er die Liebe, die Gerechtigkeit, die Nahrungsmittel, die Wasser, die Luft, die Werkzeuge, alle die Dinge, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hatten, die Beziehung, seine Frau, dann die Kinder, den Appetit, die Leidenschaft, die Sexualität, alles Dinge, die Gott dem Menschen zur Verfügung gestellt hat, inklusive das Leben, damit er all das nimmt, um es weiterzugeben und nichts für sich zu behalten. Das ist die Verantwortung, mit der der Mensch geschaffen wurde. Er wurde also nicht für sich selbst geschaffen. Und um das nochmal zu wiederholen, habe ich es in einer anderen Skizze nochmal gemacht, weil ich denke, es ist so wichtig, dass wir es verstehen. Der Zweck und Grund einer Schöpfung. Und wir gehen jetzt zunächst durch die durch, wozu er nicht gemacht wurde. Der Mensch wurde nicht gemacht, um zu existieren, um zu sein. Das ist nicht der Grund seiner Schöpfung. Er wurde auch nicht gemacht, um etwas zu haben. Das ist auch nicht der Zweck seiner Schöpfung. Er wurde gemacht, damit er handelt und tut. Entsprechend aller Grundlagen, er sollte als Kanal weitergeben, das, was er von der Bedürfnisquelle nahm, das alles hatte der Schöpfer festgelegt. Das ist unwandelbar. Das kann man nicht ändern. Jetzt haben wir aber das Problem nach dem Sündenfall. Und nach dem Sündenfall gibt es zwei Gründe allen Handelns. Entweder handle ich als Geschöpf Gottes oder ich handle aus der sündigen Natur, ich bin Gott. Und jeder tut etwas. Niemand kann nichts tun. Auch wenn in der Lüge das Nichtstun als etwas Gutes angesehen wird. Aber auch wenn der Mensch Urlaub macht oder was auch immer, er tut immer etwas, weil das Gesetz kann man nicht ändern. Wir sind gemacht worden zum Tun. Jetzt gibt es nur, aus der Wahrheit entsteht die Selbstlosigkeit. Das heißt, ich handle nicht für mich. Ich verwundere mich immer wieder, wenn ich mit Christen spreche, wie stark ein Christ darauf pocht, dass er denkt, er wird um seinetwillen geliebt. Man ist in der Finsternis geht es um den Egoismus. Da geht es um mich. Und ich lese in 1. Korinther 13, ab Vers 4, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre. Sie bläht sich nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit, sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist Selbstlosigkeit. Da geht es nicht um mich. Das ist das, was wir verstehen müssen. Der Grund unseres Handelns, es dreht sich nicht um mich. Aber im Egoismus, dreht sich alles um mich. Ich sprach gestern Abend mit einer Christin in meiner Beratung und die Idee, dass sie gemacht wurde, um etwas zu tun. Und das ist ihr Zweck. Und nicht, um zu sein, konnte sie schwer begreifen. Und es ist auch für mich, seitdem ich diese Botschaft predige, manchmal schwer begreiflich. Liebt mich Gott um meinetwillen, weil ich Horst heiße, weil ich Horst bin? Oder liebt mich Gott für das, was ich tue? Liebt er mich, weil ich jemand bin und etwas habe? Ist das das, was mir Sinn gibt? Oder liebt er mich, damit ich was tue? Nun, das Nichtverständnis des Gesetzes führt dazu, dass wir uns von unserem Herzen betrügen lassen, dass wir denken, Gott liebt uns um unsertwillen, um meiner Existenz, weil ich so bin, weil ich wertvoll bin. Deshalb liebt mich Gott. Der Mensch sieht den Wert nicht in seinem Handeln, sondern in seinem Sein. Aber das ist nach dem ganzen Gesetz Gottes und der Natur nicht möglich und nicht richtig. Wenn Gott uns um unsertwillen lieben würde, dann müsste er die Person ansehen. Dann müsste er sagen, ja, den liebe ich, weil er blond ist oder stark ist. Aber Gott ist keiner, der die Person ansieht. Weil die Person ohne Aufgabe, ohne Zweck ist sinnlos. Und wir haben das schon mal besprochen in einer der Betrachtungen, warum Jesus den Feigenbaum, an dem er Feigen erwartete, verflucht. Und sagt, ein Feigenbaum, der keine Feigen bringt, ist nutzlos. Und ich möchte mit euch zwei Gleichnisse durchgehen, um die Klarheit zu verstehen. Auch wenn das gegen unseren Egoismus, gegen das Innere geht. Gott liebt uns nicht für das, was wir sind. Und haben wir sowieso nichts. Gott liebt uns für das, was wir tun. Und das ist schwer für uns zu begreifen. Aber das sagt meine Schrift und das sagt das Gesetz. Nehmen wir es und lesen in Lukas 19, ab Vers 11. Da sie nun zuhörten, sagte er weiter ein Gleichnis darum, dass er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes solle alsbald offenbart werden. Sie warteten also, das Reich soll offenbart werden und da sagt Jesus, ein Edler zog ferner in ein Land, dass er ein Reich einnehme und dann wiederkäme. So Jesus musste erst das Reich einnehmen und dann kommt er wieder. Dieser forderte 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfund. Das heißt, jedem Einzelnen gab er einen Pfund. Und sprach zu ihnen, handelt, bis dass ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten Botschaft ihm nach und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das sind andere Details des Gleichnisses. Und es begab sich, dass da er wiederkam, nachdem er das Reich eingenommen hatte, das ist unsere Zeit, er wird kommen in unserer Zeit, in unseren Tagen, nachdem er sein Reich im Himmel eingenommen hat, nachdem er das Werk abgeschlossen hat, dort und jeder Mensch seine Entscheidung getroffen hat, wird er wiederkommen. Und er wird wiederkommen und er heißt dann, und er hieß, er dieselbigen Knechte fordern, welche er das Geld gegeben hatte, dass er wüsste, was ein jeglicher gehandelt hätte. Das heißt, denen 10 Knechten, denen er den das Pfund gegeben hat, die ruft er jetzt zur Verantwortung. Da trat er zu der Erste und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund erworben. Und er sprach zu ihm: Ei, du frommer Knecht, dieweil du bist ein im Geringsten treu gewesen, sollst du Macht haben über 10 Städte. Das heißt, er bekommt im Reich, das er eingenommen hat, die 10 Städte. Der andere kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat 5 Pfund getragen. Zudem sprach er auch: Und du sollst sein über 5 Städte. Und der dritte kam und sprach: Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, welches ich habe im Schweißtuch behalten. Ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann. Du nimmst, das du nicht gelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm: Aus deinem Munde richte ich dich. Du Schalk, wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, dass ich nicht gelegt habe, und ernte, dass ich nicht gesät habe. Warum hast du denn mein Geld nicht in die Wechselbank gegeben? Und wenn ich kommen wäre, hätte ich's mit Wucher erfordert. Und er sprach zu denen, die dabei stunden: Nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat doch 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden, und von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, das er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringt her und erwürget sie von mir. Und als er solches sagte, zog er fort und reist hinauf gen Jerusalem. 10 Diener. Sie bekommen eine Aufgabe. Und Gott erwartet von ihnen, weil Christus ist ja der Herr, dass sie Frucht bringen. Er hat sie nicht um ihrer Existenz willen gerufen, weil dann würde er ja alle 10, auch den, der ins Schweißtuch das Ganze gelegt hat und gesagt hat: Du bist ein Herr, du nimmst hier, so viel hast du mir gegeben, so viel gebe ich dir zurück. Das bedeutet, du hast nicht gehandelt, du hast es nicht den Wechseln gegeben. Du hast deinen Auftrag, deine Aufgabe als Knecht nicht erfüllt. Und wer seine Aufgabe als Knecht nicht erfüllt, der hat keine Existenzgrundlage. Der wird vernichtet. Der wird genauso abgehauen und verdorrt genauso wie der Feigenbaum. Wir haben noch ein anderes Gleichnis. Es geht so ähnlich in Matthäus 25. Da sagt es so, ab Vers 14: Gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und tat ihnen seine Güter aus. Und einem gab er 5 Zentner, dem anderen 2, dem dritten einem jeden nach seinem Vermögen, und zog bald hinweg. So auch hier sehen wir, Gott teilt etwas aus, und er macht es nicht willkürlich, sondern jedes einzelne Individuum hat eine Aufgabe, die kriegt er, das, was er machen kann. Da ging er hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit denselbigen und gewann andere 5 Zentner. Desselbengleichen auch der 2 Zentner empfangen hatte, gewann auch 2 andere. So, beide verdoppeln ihre Zentner. Der aber einen empfangen hatte, ging hin und machte eine Grube in die Erde und verbarg seines Herrn Geld. Aber eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte, Über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und hielt Rechenschaft mit ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte andere 5 Zentner dar und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner getan, siehe, da habe ich noch mehr 5 dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein in deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 10 Zentner getan. Siehe da, ich habe mit denselben 2 andere gewonnen. Sein Herr aber sprach zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, und ich will dich über viel setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du schneidest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, da du nicht gestreut hast, und fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du Schalk und fauler Knecht, wusstest du, dass ich schneide, da ich nicht gesät habe, und sammle, da ich nicht gestreut habe? So solltest du mein Geld zu den Wechseln getan haben, und wenn ich kommen wäre, hätte ich das meine zu mir genommen mit Wucher. Darum nehmet von ihm den Zentner und gebt dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und wenn wir noch das andere Gleichnis nehmen, auch in 25, da geht es in Vers 40, dass Gott kommt und scheidet die Böcke und die Schafe bei seinem Kommen. Und er sagt: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Steht dort, im Gefängnis waren sie, in die Kranken besucht und so weiter. Und dann kommen die, die das nicht gemacht haben, da werden sie zu ihm antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich gesehen, hungrig oder durstig oder einen Gast oder nackt oder krank oder gefangen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem unter diesen meinem Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. So, ihr seht, das Gericht wird gehalten nach dem, was jemand tut, nicht nach dem, was jemand isst. Das heißt sein, nicht essen gedacht. Weil das, was er tut, bringt etwas. Natürlich hat in keinem der Gleichnisse irgendeiner eigenes Gut. Weil wir sind ja alles leere Kanäle. Aber das, was wir nehmen, müssen wir weitergeben, damit es Frucht bringt, damit es sich vermehrt. Weil der Zweck der Existenz ist nicht die Existenz selbst, sondern das, wofür der Kanal geschaffen wurde. Ob es ein Baum ist, ob das ein Knecht ist, ob das das Handeln ist, es ist völlig gleich. Es geht immer um die Erfüllung des Zweckes. So hat hier in dem ersten Gleichnis von Matthäus 25 geht es um die 5 Klugen und die Törichten. Die einen tun etwas richtig, die anderen tun etwas nicht richtig. Die einen sind vorausschauend, die anderen nicht. So, zusammenfassend: Mein Handeln gibt mir Sinn. Die Erfüllung meiner Aufgabe macht mich glücklich. In der Wahrheit. In der Lüge, das, was ich für mein Handeln bekomme, macht mich glücklich. Und der faule Knecht, der das vergrabt, sagt: Ganz egal, was ich tue, ich kann den Herrn nicht befriedigen. Also gebe ich ihm das zurück, was ich genommen habe. Andere wiederum gehen und schaffen, damit sie was dafür bekommen. Es ist vergeblich. Ihr seht, in der Lüge glaubt man, Gott liebt uns für mich. Und dann muss ich von ihm etwas bekommen. Nun ja, er hat mir etwas gegeben, damit ich es umsetze. Das bringt Frucht. Das ist die Wahrheit. Aber jetzt dienen die Menschen Gott. Sie arbeiten hart, damit sie ihre Erlösung bekommen. Sie sehen nicht im Handeln selbst die Befriedigung, sondern sie sehen in dem Erfolg, wie soll ich sagen, in dem, was sie dafür kriegen. Deshalb fragten die Jünger, Jesus, was bekommen wir, dass wir alles aufgegeben haben? Nun, sicherlich gibt es eine Belohnung, es gibt ein Ergebnis unseres Handelns. Aber das ist die Folge, dass wir verstanden haben, den Zweck unseres Daseins, dass wir nicht für uns selbst handeln, nicht für mich etwas tue, sondern es für Gott tue. Als Abschluss das Gleichnis vom Weinstock und die Reben. Jesus sagt, ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ist klar. Und wer sind wir? Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er abschneiden. Ist doch schön, dass die Rebe am Weinstock ist. Nein, der Weingärtner, der Vater, er möchte die Frucht sehen. Weil sonst wäre unsere Existenz sinnlos. Der Weinstock ohne Wein hat keinen Sinn. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen. Das heißt, er wird sie beschneiden, dass sie mehr Frucht bringe. Und jeder, der ein Weingärtner ist, weiß, wie das ist. Wir haben auch ein paar Weinstöcke zu Hause und ich habe die schon meine Experimente gesehen. Wenn ich zu viel abgeschnitten habe von den Reben, dann am Weinstock selbst kommt keine Traube. Und dann habe ich wieder zu viel gelassen, dann hat man auch nicht die Ernte, die man sich erwartet. Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass es um die Frucht geht. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selbst. Sie bleibt in einem Weinstock, also auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ihr seht das Gesetz. Ich muss an der Quelle sein. Aber der Zweck ist nicht, an die Quelle gebunden zu sein, nicht eine Rebe zu sein am Weinstock. Das ist nicht mein Zweck. Sondern der Zweck ist, dass ich viel Frucht bringe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber der Weinstock bringt nicht die Frucht. Aus dem Weinstock kommen die Reben. An der Rebe ist die Frucht. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. Das ist das Gericht. So, ich hoffe, dass wir alle verstanden haben in dieser Betrachtung, dass wir arbeiten nicht wegen uns. Wir arbeiten, weil wir eins sind mit unserem Vater. Wir schauen so wie Jesus. Um des Vaters willen wollen wir Frucht bringen. Das Fruchtbringen ist unser Zweck. Ja, wir werden uns freuen darüber, der Vater freut sich. Wir alle freuen uns, weil sich das vermehrt. Das, was wir vom Vater nehmen, durch den Sohn, nicht, von dem Weinstock, und geben es weiter. Es geht in unserem Leben nie um uns. Als Person. Es geht in unserem Leben immer um uns, ob wir den Auftrag erfüllen oder nicht. Jetzt am Ende der Tage muss sich Gott ein Volk vorbereiten, in kurzer Zeit, das seine Frucht bringt. Ein Volk, das völlig selbstlos ist, das nicht mehr lebt um seinetwillen, dass ich selbst, so wie Paulus sagt, ich achte mein Leben nicht für wertvoll, dass ich es nicht hingeben würde. Das war die richtige Einstellung. Wir sind da, um ein Werk zu erfüllen. Es wird so manchen das Leben kosten, aber dafür wird er es gewinnen. Weil es wird sich durch das Geben vermehren. Und die anderen werden durch ihr Zeugnis Frucht tragen. Und die Welt wird erhellt werden von der Herrlichkeit des Herrn. Und Gott wird nicht schauen, wie ich oder du heißt, weil wir haben unsere Identität in ihm. Und er wird schauen auf die Frucht und wird nach der Frucht urteilen, weil auf die Frucht kommt es an. Ich hoffe, du bist willig, deinem Stolz gegenüber und deinem Egoismus zu sterben. Zu sagen, ich bin, so wie Jesus sagt, wenn ihr alles getan habt, achtet euch für unnütze Knechte. Und das sind manchmal harte Reden. Aber sie greifen genau den Punkt an, wo wir am vulnerabelsten sind, weil wir denken, wir sind um unsertwillen da. Unser Wert ist in dem gegeben, wie viel Frucht wir bringen. Natürlich, aus mir kann ich nichts bringen. Deshalb wird meine Frucht zeigen, ob ich im Weinstock bin. Aber auch eine Rebe, die anscheinend am Weinstock hält und keine Frucht bringt, ist eine tote Rebe, wird abgeschnitten und wird im Feuer verbrennen. Möge Gott uns helfen, dass wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Sein Kind ist immer ein geliebtes Kind. Aber sein Kind arbeitet, so wie der Vater arbeitet. Und so will ich auch arbeiten. Und ich hoffe, du auch. Damit dieses Werk beendet wird. Und wir mit unserem Vater dann die Ernte einfahren können. Und uns zusammen mit ihm darüber freuen, dass sich unser Leben und unser Tun gelohnt hat. Amen.